Wir dürfen Sie zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts des Rheinland-Pfälzischen Landtages Hintergrundgespräch begrüßen. Wir haben heute das Thema wehrhafte Demokratie und hier, welche Möglichkeiten gibt uns das Grundgesetz? Wir haben zu dieser Frage einen ausgewiesenen Experten heute bei uns und es freut uns, dass wir Professor Dr. Kyrill Alexander Schwarz begrüßen dürfen. Herzlich willkommen bei uns, Herr Professor Schwarz.
Ja, sehr herzlichen Dank für die Einladung zu dem Gespräch, Herr Hering. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Ihnen.
Herr Schwarz ist Professor für öffentliches Recht an der Universität Würzburg, ein anerkannter Kenner zum Staatsrecht. Er leitet unter anderem mehrfach die Bitburger Gespräche. Und Professor Schwarz hat kürzlich an der Veranstaltung des Rheinland-Pfälzischen Landtages Wertehaltung, Demokratie, Werkzeug des Grundgesetzes kennen und einfordern teilgenommen. Sie haben dort einen bemerkenswerten Vortrag gehalten. Vielleicht ganz zu Anfang, Professor Schwarz, wir erkennen ja, dass häufig populistische, rechtsextreme Kräfte, wenn sie an die Macht kommen sind, anfangen, demokratische Rechte abzubauen. Wir sehen das in Ungarn, wir haben das gesehen, solange die PiS in Polen regiert hat, dass die Presse gleichgeschaltet wurde, massiv in die Justiz eingegriffen wurde. Wir müssen das auch leider beobachten in der USA, dass dort ein solcher Prozess gestartet wurde mit einem Ausgang, den wir nicht wissen. Glauben Sie, dass wir in Deutschland resilienter sind, weil wir ein Grundgesetz haben, was die Mütter und Väter, die es formuliert haben, bewusst auch mit Möglichkeiten einer wehrhaften Demokratie ausgestattet hat? Sind wir resilienter als andere Länder durch unsere Verfassung?
Also zunächst vom Wortlaut der Verfassung und von der Intention der Verfassungsväter oder Mütter und Väter ausgehend, ist das Grundgesetz eine starke Verfassung. Das Grundgesetz enthält diverse Mechanismen und Sicherungen. Das fängt an bei einer sogenannten Ewigkeitsgarantie, die letzten Endes verhindern will, dass man sich an der DNA, am Kern der Verfassung versündigt. Es enthält Sicherungen wie das Parteiverbotsverfahren, die Grundrechtsverwirkung. Aber all das sind zum einen Sicherungen, die auch nur dann eingreifen können, wenn die demokratisch Verantwortlichen auch bereit sind, diese Mechanismen auch tatsächlich zu nutzen, wenn sozusagen Gefahr in Verzug ist. Und der zweite Punkt, den es natürlich auch zu berücksichtigen gilt, eine Verfassung ist nur so stark, wie die Loyalität der Bürger zu ihrer Verfassung auch ist. Das heißt, es bedarf auch aufrechter Demokraten, die bereit sind, für diese Verfassung aufzustehen und diese Verfassung zu schützen. Und ich glaube, das ist ja auch eine der zentralen, auch politischen Lehren aus der Endphase der Weimarer Republik, in der man eben gesehen hat, es war ein Mangel an Demokraten und weniger eine Schwäche der Verfassung als solcher, die zum Untergang der Weimarer Republik geführt hat.
Da haben wir einen Kernpunkt angesprochen. Letztendlich, aber das sehen wir auch an Entwicklungen in Polen, anderen Ländern, kommt es auf die Zivilgesellschaft. Hat sie die Werte von Demokratie einer Verfassung? Innerlich ist sie bereit, dafür einzustehen. Das ist, glaube ich, letztendlich die entscheidende Frage. Lass aber zu einem vielleicht durchaus zentralen Punkt kommen, der derzeit sehr stark diskutiert wird, auch aufgrund der Feststellung des Bundesamtes für Verfassungsschutz, die zu der Einschätzung gekommen ist, dass die AfD als gesichert rechtsextrem einzustufen ist. Und deswegen wird sehr streitig die Frage diskutiert, soll jetzt der Antrag auf Parteienverbot gestellt werden? Sie haben dazu eine klare Position und Haltung. Aus welchen Argumenten glauben Sie, dass jetzt ein solcher Antrag gestellt werden muss?
Also zum einen hat das Bundesamt für Verfassungsschutz mit seiner Einschätzung letzten Endes einen weiteren Mosaikstein hinzugefügt als mögliches Beweismittel für ein Parteiverbotsverfahren. Die Entscheidung ist, und das ist auch völlig richtig in einem demokratischen Verfassungsstaat, dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. Das ist auch deshalb wichtig, damit nicht etwa die Exekutive und die Regierung auf die Idee käme, ihre eigenen politischen Gegner zu verbieten. Es ist ein strikt formalisiertes Verfahren, das aus guten Gründen an sehr hohe Hürden geknüpft ist, weil natürlich ein Parteiverbotsverfahren, das der Sicherung des demokratischen Verfassungsstaates dient, aber gleichzeitig auch ein ganz massiver Eingriff in die Rechte der Wähler ist, wenn eben eine Partei, die jetzt auch wie die AfD bereits nicht mehr nur ein Randphänomen ist, sondern eben einen großen Teil der Wähler hinter sich zu vereinigen weiß. Und trotzdem glaube ich, dass jedenfalls aus dem Verhalten, aus der Programmatik, aus dem Gesamterscheinungsbild der Partei nicht in allen Einzelheiten, aber in weiten Teilen sich eben doch eine gesicherte Einschätzung ergibt, dass diese Partei verfassungswidrige Ziele verfolgt und letzten Endes sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung des Grundgesetzes versündigen möchte. Und deswegen bin ich auch der Auffassung, dass ein Parteiverbotsverfahren, das ja grundsätzlich im Ermessen der Antragsteller Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung steht, dass dieses Ermessen sich eigentlich zu einer Pflicht hin reduziert, wenn man weiß, dass die Voraussetzungen vorliegen. Weil welchen Sinn macht es dann noch, dieses Arsenal oder dieses Mittel aus dem Arsenal des demokratischen Verfassungsstaates nicht zu nutzen?
Jetzt haben wir die Sammlung des Bundesamtes. Man hat ja Gelegenheit gehabt, weil es mittlerweile ja auch öffentlich zugänglich ist. Dort sind viele Aussagen getroffen worden, die ich persönlich vom Inhalt hochproblematisch halte, aber wo man sagen muss, das gehört noch zum Spektrum der Meinungsfreiheit hinzu. Es sind sehr problematische Äußerungen dabei. Jetzt ist das ja, Sie haben das ja auch in dem Vortrag verglichen, wenn eine Staatsanwaltschaft zum hinreichenden Tatverdacht kommt, dann muss sie aufgrund des Legalitätsprinzips Anklage erheben. Ja, ich glaube, man kann das auch da vergleichen, wenn sich die Hinweise so verdichten, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit gegeben ist, dann muss man auch die zuständige Institution, das ist Bundesverfassungsgericht, diese Entscheidung zu. Ich bin der Auffassung, dass wir mithilfe des Bundes am anderen diesen Daten verdichten müssen, auch fokussieren müssen auf die zentralen Fragen, die beurteilt werden müssen, nachher, ob ein Parteienverbot ausgesprochen werden kann. Da gibt es ja auch klare Kriterien, ja. Da ist nochmal erläutern, was braucht es an Fakten, damit auch ein Bundesverfassungsgericht ja mit hinreichender Wahrscheinlichkeit. Diese braucht, glaube ich, auch die Antragsteller, um auch eine öffentliche Akzeptanz für einen solchen Antrag zu finden. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass eine hohe Akzeptanz für einen solchen Antrag vorhanden ist in der Öffentlichkeit.
Ja, da bin ich ganz bei Ihnen. Also zum einen geht es natürlich darum, dass man nicht auf der Grundlage sozusagen politischer Ungewissheit über das Tatsächliche einen Antrag ins Blaue hinein starten wird. Und vor dem Hintergrund ist es ganz notwendig, dass das Beweismaterial so sicher ist, dass man eben wirklich auch die trennscharfe Abgrenzung vornehmen darf und vornehmen muss zwischen dem, was verfassungsrechtlich uns vielleicht unerträglich vorkommen mag, aber gleichzeitig durch die Meinungsäußerungsfreiheit geschützt wird. Und da gibt es eben, und das schützt das Grundgesetz aus guten Gründen, Kritik an der Politik, Kritik an Institutionen. Das alles ist in einem demokratischen Verfassungsstaat Teil des demokratischen Diskurses. Aber gleichzeitig hat das Bundesverfassungsgericht eben auch gesagt, das Infragestellen und das Negieren des Dreiklangs aus Menschenwürde, Demokratie und Rechtsstaat. Das ist der Kern der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und das kann man bei der AfD doch deutlich nachzeichnen. Das fängt an mit der Diskriminierung von Staatsbürgern erster und zweiter Klasse, also der unsäglichen Formulierung von Bio-Deutschen und Passdeutschen. Das Grundgesetz kennt zwar natürlich den deutschen Staatsangehörigen, aber es differenziert eben nicht nach Staatsangehörigen erster und zweiter Klasse. Und das ist eigentlich genauso wie eine Vielzahl von rassistischen Äußerungen ein unmittelbarer Angriff auf die Menschenwürde. Der Umgang mit staatlichen Institutionen, sei es in Thüringen, sei es im Freistaat Bayern, aber ich bin mir sicher, auch in Rheinland-Pfalz werden Sie entsprechende Sachverhalte mittlerweile kennen. Aber auch auf Bundesebene ist letzten Endes der permanente Versuch der Delegitimierung des Rechtsstaates und des Parlamentarismus unter dem Mantel einer angeblich Rechtsstaatspartei wie der AfD. Und das alles sind eigentlich Gründe, die, wenn man sie richtig kommuniziert, und auch das ist hohe Kunst der Politik, deutlich zu machen, es kommt darauf an, dass man nicht nur mit einer zweiseitigen Pressemitteilung an die Öffentlichkeit geht und sagt, das reicht uns aus, um jetzt eine Verbotsdiskussion weiter zu befördern, sondern es geht darum, dass man der Öffentlichkeit auch deutlich macht, was ist das Gefahrenpotenzial, das so gefährlich ist, dass der freiheitliche Verfassungsstaat jetzt zu dem schärfsten Schwert, nämlich dem Parteiverbotsverfahren, greifen muss.
Ja, da bin ich ganz bei Ihnen. Wir müssen die Datenlage dort verdichten, damit man es auch klarer kommunizieren muss. Denn wir haben ja eingangs diskutiert, die verteilende Demokratie bedarf immer auch, dass die Mehrheit der Bevölkerung überzeugt ist von den Werten und dafür einstehen kann. Jetzt haben wir ja verschiedene Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes auch schon zu Parteiverbotsverfahren gehabt, auch die letzte der NPD. Und dort ist ja das Parteienverbot nicht ausgesprochen worden wegen der Bedeutungslosigkeit der NPD. Jetzt haben wir eine AfD, die zahlenmäßig bei Wahlen ja relativ stark geworden ist. Halten Sie es sinnvoll, dass man die Frage, ob eine Verfassungswidrigkeit gegeben ist, an der Bedeutung und Größenordnung einer Partei und dessen Wirksamkeit festmacht?
Nein, also ich halte diese politische Diskussion, die geführt wird mit Blick auf die Größe der AfD, überhaupt nicht für zielführend. Und zwar aus mehreren Gründen. Zum einen, die schiere Größe einer Partei ist kein anerkanntes Kriterium für das Ja oder Nein ihrer Verfassungswidrigkeit. es ist ein trauriger Zustand, dass es der Politik vielleicht bisher nicht gelungen ist, durch entsprechende Sachfragen auf die Nöte der Bevölkerung entsprechende Antworten zu entwickeln und damit Lösungen vorzuschlagen. Aber das ist nur der eine Punkt. Der andere Punkt ist, das Bundesverfassungsgericht hat damals bei der NPD getreu dem Motto, mit kleinen Schmuddelkindern braucht man nicht zu spielen, ihr seid so unbedeutsam, dass wir uns nicht die Finger daran schmutzig machen wollen, eine Entscheidung getroffen, über deren Tragweite sich, glaube ich, der Senat nicht jedenfalls aus der Ex-Post-Perspektive heute im Klaren gewesen sein kann. Denn dieses Kriterium, wann eine Partei zu klein ist, das mag man ja vielleicht noch auch normativ ausfüllen können. Aber der Umkehrschluss, wann ist denn eine Partei so groß, dass sie vielleicht nicht mehr verboten werden kann, erinnert so ein bisschen an Rettungsmechanismen in der Finanzkrise, als man gesagt hatte, too big to fail. Und jetzt wäre es zu groß, um zu verbieten. Und ich glaube, diese Parallele kann man nicht ziehen, sondern man muss ganz klar sagen, dort, wo das Gefahrenpotenzial von führenden Parteimitgliedern auf Bundes-, auf Landesebene gegeben ist, wo sich zunehmend eine Partei radikalisiert hat. Und man kann das ja wirklich sehen, von einer wirtschaftsliberalen, eurokritischen Partei hin zu einer gesichert rechtsextremen Partei. Das ist ein weiter Weg, aber es gibt keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass wir in irgendeiner Weise eine Deradikalisierung hätten. Und das ist etwas, wo man auch den Wählern deutlich machen muss. Wer eine solche Partei wählt, ist im Zweifelsfall ein Unterstützer einer Partei, die jedenfalls die Werte des freiheitlich-demokratischen Rechtsstaates ablehnt. Und das ist, glaube ich, auch die zentrale Botschaft, die von einem Parteiverbotsverfahren ausgehen kann. Die Größe als solche ist in meinen Augen jedenfalls kein Faktor, davon Abstand zu nehmen. Das schließt nicht aus, wenn ich das ganz kurz noch anfügen darf, dass natürlich ein Parteiverbotsverfahren überhaupt nicht die politische Auseinandersetzung ersetzen kann. Aber auch da stört mich in der momentanen öffentlichen Diskussion dieses Ausschließlichkeitsdenken. Wir müssen nur politisch reagieren und deswegen dürfen wir nicht mit dem Mittel des Parteiverbotsverfahrens auch rechtlich operieren. Ich glaube, beide Fragen ergänzen sich und beide Wege kann und sollte man gehen.
Ihnen da zustimmen. Wir haben ja auch auf der gemeinsamen Veranstaltung bei vielen Gelegenheiten fordern wir den Bürger auf zu Zivilcourage, dass er dort in seinem Zuständigkeitsbereich, ob er im Verein engagiert ist, in seinem Unternehmen Haltung zeigt, wenn Demokratie angegriffen werden, wenn Menschen diskriminiert werden. Und ich glaube, auch dieselbe Konsequenz muss man natürlich auch von den politischen Verantwortlichen fordern. Und deswegen glaube ich, nachdem man die Datenlage verdichtet hat, mit den verstärkten Möglichkeiten, die wir jetzt hier auch als Bundesamt hat, zu beweisen, dass diese Partei im Kern rechtsextrem und damit verfassungsfeindlich ist, dann zum richtigen Zeitpunkt den Antrag zu stellen, weil das eine gewisse Inkonsequenz hat, auch in der Umgehensweise, denn wir treffen Entscheidungen alltäglich, dass sie ein Parlament nicht repräsentieren können durch Ausschussvorsitzende und vieles andere. Ich glaube, das bedarf dann irgendwann auch der Konsequenz, diese Frage dann an diese Stelle zu geben, die es zu beantworten hat, das Bundesverfassungsgericht. Wir werden ja eine lange Zeit ein Zwischenstadium haben, denn selbst wenn dieser Antrag gestellt wird, dann wird das ja wahrscheinlich Jahre dauern, denn das Bundesverfassungsgericht wird ja selbst in die Beweisaufnahme eintreten müssen, sich selbst vergewissern müssen. Davon werden wir ausgeben müssen, dass ein solches Verfahren mehrere Jahre dauern wird, Herr Professor Schwarz.
Ja, das ist absolut zutreffend. Aber ich glaube, auch die Verfahrensdauer ist kein Grund, jetzt nicht diesen Weg zumindest ernsthaft in Erwägung zu ziehen. Die Verfahrensdauer als solche ist für mich eher Ausdruck einer rechtsstaatlichen Garantie. Denn es zeigt ja auch, dass ein Verfahren, dass wenn es ein Schnellschuss wäre, immer die Gefahr mit sich brächte, dass die Adressaten dieses Verfahrens sagen, schaut mal her, wie leicht es sich Regierung und Verfassungsgericht machen, uns als politische Opposition zu verbieten. Und die lange Dauer des Verfahrens ist eine Gewähr dafür, dass eine ernsthafte und intensive Prüfung sowohl des tatsächlichen Materials als auch dann der entsprechenden Rechtsfragen damit einhergehen kann. Und insoweit ist es wirklich ein Schutz der Demokratie durch ein institutionalisiertes Verfahren. Und der Schutz der Demokratie dient letzten Endes auch dem Betroffenen eines solchen Parteiverbotsverfahrens, dass sie nämlich nicht ohne weiteres als Spieler im politischen Prozess ausgeschaltet werden können.
Ja, ich glaube auch, dass wenn ein solches Verfahren läuft, das Verfahren selbst ja zu einem Klärung führen wird. Ja, das wird ja Auswirkungen haben auf die AfD. Ja, dort wird man ja auch entscheiden müssen, wie man mit dem Verfahren umgeht, ob dieser Radikalisierungsprozess weitergeht oder ob Teile sich anders besinnen. Das kann ja theoretisch auch zu einer Spaltung führen oder dass eine Reihe von Mitgliedern sich entscheiden. Jetzt haben wir in der Zwischenzeit ja auch andere Entscheidungen zu treffen. Wir haben ja auch MitarbeiterInnen des öffentlichen Dienstes, Beamtinnen und Beamte, die Mitglied der AfD sind. Welche Möglichkeiten hat dort eine wehrhafte Demokratie damit umzugehen? Bisher haben wir ja keine Entscheidungen, die dazu führen, dass die Mitgliedschaft in der AfD mit der Beamteneigenschaft nicht vereinbar ist. Oder wie sollte man das vernünftigerweise regeln, diese Frage?
Also zunächst einmal ist es ein klarer verfassungsrechtlicher Befund, dass die bloße Mitgliedschaft in einer politischen Partei als solche nicht ausreichend wäre, um beamtenrechtliche Konsequenzen zu ziehen. Das ist auch der Sinn des Parteienprivilegs, dass eine Partei so lange agieren kann, bis vom Bundesverfassungsgericht ein Antrag auf Feststellung der Verfassungswidrigkeit der Partei positiv beschieden wurde. Aber natürlich, gerade bei Beamten besteht eine besondere Loyalitätspflicht gegenüber dem Land, gegenüber dem Bund, auch auf kommunaler Ebene. Und an dieser Loyalität kann man in Ansehung einer Einstufung einer gesamten Partei als gesichert rechtsextrem, vorbehaltlich jetzt momentan der Stillhalterklärung, die aus Respekt gegenüber dem Verwaltungsgericht, das sich mit dieser Frage beschäftigen wird, erfolgt ist. Aber gerade an dieser Loyalität kann man natürlich dann zweifeln, wenn eine Partei und damit auch ihre Mitglieder sich als gesichert rechtsextrem erweisen. Und das bedeutet, dass für mich jedenfalls die Feststellung des Bundesamtes für Verfassungsschutz zum einen die Konsequenz hat, dass man darüber nachdenken kann, ob die Einzelfallprüfung, die in jedem Fall grundsätzlich notwendig ist, nicht vielleicht auch dadurch ersetzt werden kann, dass man sich ernsthaft überlegt, ob hier nicht eine widerlegbare Regelvermutung für die Verfassungsfeindlichkeit und damit für die fehlende Loyalität eines Beamten ausgesprochen wird. Der zweite Punkt ist, das exekutive Instrumentarium sieht ja noch mehr vor, als dass man sich nur mit illoyalen Beamten auseinandersetzt. Man kann auch auf ganz einfacher verwaltungsrechtlicher Ebene sich zu überlegen, ob die notwendigen Zuverlässigkeitsüberprüfungen, die beispielsweise im Waffenrecht gegeben sind, nicht dann jedenfalls zu einer anderen Einschätzung kommen, wenn der Antragsteller für eine Waffenbesitzkarte oder der Inhaber einer entsprechenden Waffenbesitzkarte als AfD-Mitglied auch entsprechend in der Öffentlichkeit aktiv geworden ist. Und ich glaube, auch da sind die Verwaltungsbehörden gut beraten, entsprechende Konsequenzen auf einfach gesetzlicher Ebene schlichtweg durch die Anwendung des geltenden Gesetzesrechts dann auch tatsächlich durchzuführen. Das ist anstrengend. Das ist auch für den Rechtsstaat eine Herausforderung, weil das wird natürlich dazu führen, dass diese Verwaltungsentscheidungen gerichtlich überprüft werden können. Aber das sind die Kosten und die Zeit, die ein Rechtsstaat dafür investieren muss.
Ich finde das für sehr interessanter Ansatz, diese Regelvermutung, dass davon auszugehen ist, von der Verfassungsfeindlichkeit auszugehen und die widerlegt werden kann, wenn das der Einzelperson schafft. Ich glaube aber, dass es auch wichtig ist, dass wir diese Instrumentarien angreifen, ja, dass auch klar ist, dass der Staat, die Verwaltung in aller Konsequenz, ja, für Demokratie einsteht, was wir ja auch von den Bürgern und Bürger erwarten, dass er das im Ergebnis tut. Ja, da kommen wir, glaube ich, zum Kernpunkt, dass wir den Einsatz der Bürgerinnen und Bürger brauchen. Ja, das haben Sie auch eingangs gesagt. Was braucht es, damit die Instrumente, die wir von der Verfassung haben, letztendlich in aller Konsequenz auch umgesetzt werden können? Denn wir sehen ja in den USA, dass Gerichtsentscheidungen einfach negiert werden.
Ja, das ist, glaube ich, die größte Bedrohung, wenn auch die Loyalität des Bürgers gegenüber dem Staat schwindet. Nun ist Loyalität etwas, was man sicherlich nicht einfordern und erzwingen kann, aber als Erwartungshaltung wird man sie doch zumindest artikulieren dürfen. Und ich glaube, der ganz entscheidende Punkt ist, da ist auch der Staat in einer gewissen Bringschuld, da ist die Politik in einer gewissen Verantwortung, dass sie mit gutem Vorbild vorangeht. Und die Bedeutung, die des Rechtsstaates als kulturelle Errungenschaft einem jeden Tag vor Augen führt, auch dadurch, dass eben auch diejenigen, die an Recht und Gesetz gebunden sind, das auch deutlich machen in ihren Entscheidungen, dass das rechtmäßige Entscheidungen sind. Und wo Recht nicht mehr durchgesetzt wird, da besteht natürlich irgendwann beim Bürger die berechtigte Frage, warum soll er dann eigentlich noch Rechte anderer achten? Und ich glaube, auf diesen Grundkonsens der Akzeptanz von Recht als Mittel der Konfliktbewältigung und eben nicht auf das Vertrauen auf populistische Heilsversprechen oder andere deliberale, illiberale Lösungsmechanismen für gesellschaftliche Probleme. Dieses Grundvertrauen wiederherzustellen, ist, glaube ich, die zentrale Aufgabe, der sich die Politik jetzt stellen muss.
Ja, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort, Herr Schwarz. Das genau das, was wir brauchen, ja. Dass bei uns das Recht herrscht, ja, und nicht das Recht des Stärkeren, ja, und dass wir das akzeptieren müssen, ja, und anwenden müssen in aller Konsequenz die gesamte Zivilgesellschaft, ja. Und deswegen glaube ich auch notwendig, dass wir alle auch besser Bescheid wissen, was ist im Grundgesetz geregelt, ja, und was ist der Auftrag an uns alle, nicht nur an den Staat. Das Grundgesetz hat eben auch Aufträge an uns alle, an die Bürgerinnen und Bürger. Herr Professor Schwarz, vielen Dank für den Podcast und ich bin sicher, dass wir bei anderen Gelegenheiten gerne nochmal auf Sie zukommen, uns über die spannenden Fragen unterhalten, was können wir gemeinsam tun, um das zu erhalten, was Wohlstand, die freie Gesellschaft bringt, die Demokratie und einen funktionierenden Rechtsstaat. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, Herr Hering. Ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite.